D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das, was gestern Abend in der JVA Leipzig passiert ist, das ist unfassbar. Der Suizid des Terrorverdächtigen, das ist ein Drama, auch weil seine Aussage wichtig gewesen wäre. Es sind viele Dinge passiert, die Aufklärung bedürfen. Es kann nicht sein, dass ein solcher Mann behandelt wird wie ein Kleinkrimineller.
Da ist Martin Dullig von der SPD, Vizeministerpräsident von Sachsen, sicherlich nicht der Einzige, der diese Gedanken heute hat. Gestern Abend hat sich der Terrorverdächtige Jaber al-Bakr in seiner Zelle in der JVA Leipzig selbst das Leben genommen. Und man hat das Gefühl, es gibt nach wie vor viel mehr offene Fragen als Antworten. Wir versuchen, ein paar dieser Fragen zu klären mit dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte erstmal von ihm wissen, wie kann es überhaupt passieren, dass sich jemand in der Haft umbringt?
Tja, also gerade bezogen auf den gestrigen Fall kann ich es auch nicht wirklich erklären, weil ja im Grunde die Warnzeichen alle schon da gewesen sind. Grundsätzlich muss man leider sagen, dass das nicht selten ist im deutschen Strafvollzug, dass es immer wieder Selbsttötungen von Gefangenen aus ganz unterschiedlichen Gründen gibt und dass es auch gewisse Regeln, gewisse Statistiken dafür gibt, womit man rechnen muss in der Haft. Also dass beispielsweise Haftanstalten wissen, dass gerade auch bei Untersuchungsgefangenen die Suizidgefahr gerade in den ersten Tagen besonders hoch ist, dass die psychische Ausnahmesituation, die Unterbringung in der Haft gerade für Leute, die zum ersten Mal in Haft kommen, dazu führen kann. Das ist kein neues Phänomen, das ist kein einmaliges Phänomen, das ist etwas, was es leider immer wieder gibt und was es aber eigentlich definitiv nicht geben darf, weil der Staat die Verpflichtung hat, auf Menschen aufzupassen, auch und gerade auf Menschen in staatlichem Gewahrsam.
Wie waren denn die Haftbedingungen?
Die waren nicht außergewöhnlich. Die waren eigentlich so, wie man sie in der Situation erwarten konnte. Er hatte eine Einzelzelle. Es gibt zwar grundsätzlich die Überlegung, gerade wenn man jemanden für suizidgefährdet hält, dass man andere Gefangene mit in seine Zelle steckt, damit die auch aufpassen, dass er sich nichts antut. Man hat gleichzeitig Jaber al-Bakr aber auch für fremdgefährdend gehalten, wie es in der nüchternen Sprache des Justizvollzuges heißt. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass er andere Gefangene angreifen könnte. Und deswegen hat man entschieden, in der Abwägung ist es besser, erst alleine in einer Zelle. Und man hat entsprechende Kontrollen beschlossen. Zunächst alle 15 Minuten hat jemand in die Zelle hineingeschaut. Danach war der reguläre Intervall 30 Minuten. Und eben zwischen zwei Kontrollen hat er sich das Leben genommen.
Wie haben denn jetzt die zuständigen Behörden heute reagiert? Also ich glaube, das haben wir alle schon mitbekommen. Es gibt viel Kritik, sowohl an der sächsischen Landesregierung als auch an der sächsischen Justiz. Heute haben die alle zusammen eine Pressekonferenz gegeben. Wie haben die diese Kritik aufgenommen?
Ich habe die Pressekonferenz so empfunden, dass sowohl die Justizvollzugsanstalt als auch der Generalstaatsanwalt als auch der Justizminister sich eigentlich einig sind. Es ist unerfreulich, was da passiert ist, aber eigentlich trifft sie keine Schuld. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Ich kann das nicht teilen. Ich kann diese Einschätzung nicht nachvollziehen. Es ist doch ganz offenkundig, dass sie etwas falsch gemacht haben. Es hat so viele Ansatzpunkte dafür gegeben, zu sagen, der Mann ist selbstmordgefährdet. Sie haben selber über die Regeln, über die Methoden nachgedacht, wie man ihn möglichst gut im Blick halten kann, dann kann man ja danach nicht sagen, eigentlich haben wir alles nicht falsch gemacht, es ist halt nur bedauerlich. Nein, es ist ein großer, schwerer Fehler gewesen und es ist ja zutiefst bedauerlich, dass es passiert ist, denn ganz unabhängig von der Frage, was dem Mann vorgeworfen worden ist, ganz unabhängig davon, dass er ja im Verdacht steht, wirklich schlimme Straftaten geplant zu haben, darf es nicht sein, dass so etwas in staatlichem Gewahrsam passiert.
Glaubst du, das hat jetzt noch ein weiteres Nachspiel?
Ich hoffe, dass es ein weiteres Nachspiel hat, denn es ist ja nun wahrlich nicht der erste Fall von Ermittlungs- und Justizversagen in Sachsen, allein nur in diesem Jahr. Da hat es zahlreiche weitere Fälle gegeben, jetzt im konkreten Fall die Polizeipanne am Samstag, aber im April ja schon die Situation, als die sächsische Polizei und die sächsische Justiz gegen die sogenannte Gruppe Freital ermittelt haben und zu dem Ergebnis kamen, na, so gravierend ist das alles nicht, bis der Generalbundesanwalt dann gekommen ist und gesagt hat, nein, Entschuldigung, das ist Rechtsterrorismus, was die hier tun, das sind wirklich schwerste Straftaten. Da waren auch alle völlig fassungslos, wie die sächsischen Behörden zu ihren Einschätzungen gekommen sind. Weitere Fälle kommen dazu. Also nach meinem Eindruck gibt es hier wirklich ein großes strukturelles Problem im Freistaat.
Uns interessiert jetzt, wie die weiteren Ermittlungen weitergehen und warum man al-Bakr nicht nach Karlsruhe gebracht hat. Denn Terrorverdächtige werden in Deutschland normalerweise schnellstmöglich der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe übergeben. Warum das bei al-Bakr nicht passiert ist, das erklärt uns jetzt Holger Schmidt.
Er wäre noch viele Tage in der JVA geblieben, weil es keine Eile gab. Wir kennen diese spektakulären Bilder, dass Terrorverdächtige schnell nach Karlsruhe gebracht werden, wenn sie ganz frisch und spontan festgenommen worden sind. Weil es im deutschen Strafprozessrecht eine Regel gibt, dass jemand nicht länger als bis zum Ende des Tages nach seiner Festnahme festgehalten werden darf. Das heißt, wer heute, irgendwann heute im Laufe des Tages festgenommen wird von der Polizei, muss bis spätestens morgen Abend einem Richter vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnet, oder er muss freigelassen werden. Deswegen ist da manchmal ein großer Zeitdruck da. Und wenn der Generalbundesanwalt ermittelt, ist der zuständige Richter immer der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Hier war es aber so, dass noch bevor der Generalbundesanwalt ins Spiel kam, ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Dresden einen Haftbefehl erlassen hatte und deswegen für den Generalbundesanwalt überhaupt gar keine Eile mehr geboten war. Man hätte jetzt in den kommenden Tagen den Gefangenen ganz in Ruhe und weniger spektakulär nach Karlsruhe bringen lassen, hätte den Haftbefehl umgestellt, wie es bei den Juristen heißt, und alles wäre in Ordnung gewesen. Der zweite Verdächtige, der ja noch in Haft ist, für den wird das in den kommenden Tagen irgendwann so sein. Aber es ist eben nicht mehr diese Eile da und diese spektakulären Bilder, die wir von spontanen Terrorrazzien und Festnahmen kennen, die hat es diesmal nicht gegeben.
Jetzt wäre El-Bakkar ja unter Umständen auch ein wichtiger Informant gewesen. Hatte man eigentlich gehofft, dass er redet?
Na, Hoffnung hat man sicher gehabt. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage. Er ist zunächst mal der Hauptbeschuldigte des Verfahrens gewesen. Er hätte allein schon, eben weil er Beschuldigter war, das Recht gehabt, die Aussage zu verweigern. Und wenn er tatsächlich islamistischer Terrorist war, dann ist es auch wenig wahrscheinlich, weil die meistens dann auch überhaupt nicht mit den Ermittlungsbehörden sprechen. Und trotzdem hätte es natürlich die theoretische Möglichkeit gegeben, dass er irgendwelche Angaben gemacht hätte, vielleicht zufällig, vielleicht spontan im Affekt irgendetwas gesagt hätte, woraus man erst was hätte schließen können. Klar ist, allen Ermittlern wäre es wesentlich lieber gewesen, wenn er noch am Leben gewesen wäre und wenn man ihn Dinge hätte fragen können oder die Chance gehabt hätte, dass man da zu Auskünften kommen kann.
Du hast gerade ja schon gesagt, es gibt noch einen zweiten Verdächtigen. Glaubt man denn jetzt eigentlich, dass der noch was sagt?
Das ist eine Situation, die ist gerade tatsächlich auch wirklich sehr spekulativ. Die Ermittlungsbehörden machen an dem Punkt gerade vollkommen dicht. Natürlich ist auch bei der Bundesanwaltschaft zum Beispiel das Entsetzen wirklich riesengroß über das, was da passiert ist. Und jetzt will jeder natürlich jeden nächsten Schritt ganz genau sich überlegen und nicht noch einen Fehler machen. Ich persönlich kann es nicht einschätzen, ob und was der Tod von El-Bakkar mit dem zweiten Verdächtigen tun wird.
Holger Schmidt, der ARD-Terrorismus-Experte über den Fall Jabhar al-Bakkar.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.